Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Sie war die erste Frau, die einen deutschen Oberligisten der Männer trainierte und die zweite Frau, die eine Liga höher Cheftrainerin von Männern in der Regionalliga war. Sie ist Fußballlehrerin, kickte außerdem selbst viele Jahre in der Bundesliga für den Hamburger SV und wurde U19-Europameisterin. Ihre letzte Station bei den Herren war bei Viktoria Köln in der dritten Liga. Jetzt arbeitet sie wieder mit Frauen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen an die Cheftrainerin der IB-Frauen, Imke Wübbenhorst. Hallo Imke.
Hey, hallo. Schön dabei zu sein.
Schön, dass du da bist. Seit Sommer 2022 lebst du in der Schweiz, arbeitest beim Traditionsverein Berner SC Young Boys. Was steckt denn Schweizerisches schon in dir?
Ja, also ich glaube, da haben es die Schweizer ziemlich schwer mit mir, da was Schweizerisches reinzuprügeln, da ich nicht ganz so die Geduldigste bin und auch eher extrovertiert. Von daher ist die Akklimatisierung hier relativ langsam mit mir, aber ja, es läuft immer besser, diese interkulturelle Kommunikation, die, glaube ich, das größte Problem bislang noch darstellte.
Heißt, du bist in das eine oder andere Fettnäpfchen auch getreten, weil es in Bern eben nicht so ist wie in Norddeutschland. Was ist dir da zuletzt oder überhaupt Schlimmes in Anführungsstrichen passiert?
Nein, also ich muss schon sagen, die Berner sind ziemlich wohlwollend mit mir. Ich habe einen sehr guten Co-Trainer an die Hand gestellt bekommen, der eher die Aufgabe hat, mich zu pendeln und die Mädels und da so ein bisschen das Bindeglied zu sein. Und ich glaube, dass wir das so sehr, sehr gut hinbekommen. Und von daher ist nie irgendetwas Schlimmes passiert, aber die Gewöhnungsphase hat vielleicht ein wenig länger angehalten zwischen Mädels und mir, als es vielleicht in Deutschland der Fall gewesen wäre. Und jetzt kennen wir uns und wissen auch, wie einige Dinge gemeint sind und dass nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Und von daher, glaube ich, haben wir da einen guten Weg gefunden.
Ja, war das am Anfang so, dass es da ein bisschen kommunikative Probleme gab?
Ja, also ich glaube, dass auch die Berner eine extra Rolle in der Schweiz ja nochmal einnehmen und sehr förmlich, sehr höflich, sehr zurückhaltend, auch eben in der Art, wie sie kommunizieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es extrem wichtig ist, wenn man eine Mannschaft, wenn man Menschen packen will, dass auch immer eine gewisse Art von Humor dabei sein muss. Und manchmal ist der Humor ein bisschen derber, manchmal ist er ein bisschen, auch ich kann mich auch selbst gut auf die Schippe nehmen. Und am Anfang waren die Mädels, glaube ich, ziemlich irritiert davon und waren dann manchmal so, ja, meint sie das jetzt ernst oder nicht? Und jetzt sind wir mittlerweile da, dass sie darüber lachen können und dass wir jetzt eine gute Basis gefunden haben.
Und dein männlicher Co-Trainer, wie zähmt er dich also?
Genau, er ist, gerade wenn es auch emotional bei mir so am Spielfeldrand, wenn da die Pferde mit mir durchgehen, wo ich immer noch hoffe, dass im Laufe der Trainerkarriere gerade der Umgang mit Emotionen, die akut sind, besser wird. Und darauf hoffe ich immer noch, ist er derjenige, der sagen kann, ey Imke, pass auf, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Sieh jetzt nicht nur das Negative, die zweite Halbzeit schlecht war und so. Und so probiert er mich mit ganz sachlichen, zweckdienlichen Argumenten wieder auf die richtige Spur zu führen. Und da muss ich sagen, da hat er schon ein gutes Händchen für mich, dass ich sage, okay, ja, du hast recht. Das andere müssen wir uns dennoch angucken. Sagt er, ja, da hast du auch recht, aber jetzt gerade ein bisschen runterfahren und so kriegen wir es, glaube ich, sehr gut, einen guten Zugang zu den Mädels zu bekommen. Und ich glaube, darauf kommt es letztlich an als Trainer.
Und in Bern, was fehlt dir aus deinem Heimatland Niedersachsen am meisten?
Also ich muss schon sagen, dass ich die raue Nordsee sehr mochte. Ich komme ja aus Ostfriesland und da in der Nähe zu sein, ist schon, oder da weht nochmal eine steife Brise und da hat man wirklich, wie man so schön sagt, da siehst du, wer am nächsten Tag zum Mittag vorbeikommt, weil es einfach so flach ist. Das ist hier schon was anderes. Und natürlich ist auch der Menschenschlag ein ganz anderer. Ne? Hier ist es, in Ostfriesland ist man sehr handfest Und man beschäftigt sich weniger mit gesellschaftskritischen Dingen als einfach um das alltägliche Leben. Das ist hier ein bisschen anders, aber ich kann gar nicht so genau sagen, dass mir etwas speziell fehlt, außer vielleicht so, ja, einfach die Familie, ne? Ich habe einen sehr engen Draht zu meiner Familie, zu meinen Eltern, meinem Bruder, und ja, das ist einfach so, dass dieser Austausch, diese Nähe zu denen einfach fehlt, weil es ja schon fast 1000 Kilometer sind, die uns trennen.
Und ihr seht euch auch dann entsprechend wenig, richtig? Während der Saison?
Ja, genau. Während der Saison. Mein Vater kommt jetzt für eine Woche vorbei. Dann fährt er wieder nach Hause. Dann kommt meine Mutter für eine Woche dabei, weil wir zu Hause eben auch Pferde, Hunde, Katzen, also sehr viel Tiere haben, und die das dann leider nicht bewerkstelligen können, dass da jemand auf alles achtet. So teilen sie sich das dann ein. Dann kommt der eine, dann der andere. Und genau in der Sommerpause, in der Winterpause fahre ich zu ihnen. Und so, ja, so sieht unsere Treffen sehen dann meist so aus, so 2-3 Mal im Jahr. Das ist dann leider schon.
Hätte, wenn du Pferde ansprichst, aus dir also auch ein Jockey werden können?
Ja, das Potenzial war vorhanden. Ich glaube, ich liebe den Umgang mit Tieren, weil auch, weil ich eben, so wie gerade auch schon gesagt, ich bin sehr emotional und ich bin sehr schnell. Und meine Stute, ich habe auch noch eine ganz alte Stute bei meinen Eltern stehen, die hat mir schon gezeigt, wenn ich zu hektisch mit ihr umgegangen bin. Und Genau, wir waren eher im Gelände unterwegs. Ich habe diese Natur, dieses Draußensein mit Hund und Pferden im Wald zu sein, habe ich sehr genossen. Dieses generelle Reiterklientel und der Umgang in Stellen, auf Turnieren, das war nie so das, was mich gefesselt hat. Da habe ich mich von meiner Persönlichkeit auf dem Fußballplatz wohler gefühlt. Von daher hielten sich meine Ambitionen im Reitsport eher zurück, und es ging eher um diesen Umgang mit Tieren und dieses Draußensein in der Natur.
Heißt, konntest du auch mit dem Umgang mit den Tieren was lernen in Richtung Umgang mit den Menschen als Führungskraft, als Trainerin, als Lehrerin, die du ja auch bist?
Ja, doch, ich glaube schon, weil Tiere spiegeln einen seine Emotionen und seinen Gemütszustand. Und dann wird einem erstmal bewusst, was für eine andere Aura und was für eine andere Ausstrahlung man hat. In Momenten, wo man vielleicht emotional von irgendwas angefasst ist. Und als Trainerin musst du einfach auf dem Punkt da sein, in den Trainingseinheiten, bei den Spielen. Und da darfst du halt den Mädels, ja, musst du vorangehen mit deiner Einstellung zur Sache und auch mit deinem Willen, so sage ich mal. Ich glaube, dass man das ganz klar spürt, ob ich nervös bin, und solche Dinge muss man einfach ganz bewusst ablegen können und dann sich auf den Punkt konzentrieren. Und ich glaube, das zeigen einem auch die Tiere, dass man da, wann man das wirklich schafft, das auszublenden, oder wann man gar nicht mit dem Kopf bei der Sache ist.
Und die Reaktion folgte in welcher Form dann von deiner Stute, wenn du den Eindruck hattest, ja, du warst jetzt vielleicht doch ein bisschen zu forsch, zu harsch, zu emotional?
Sie hat dann einfach sich gar nicht auf mich konzentrieren können, war gar nicht bei mir, sondern hat nur in die Umwelt geguckt. Boah, da ist ein Gullideckel. Oh nein, da mäht jemand den Rasen, weil ich auch so kribbelig, so innerlich unruhig war, dass ich ihr diese Ruhe und Sicherheit nicht geben konnte, die sie braucht, um so einen Ausritt einfach konzentriert zu machen. Und das merke ich auch jetzt noch mit meinem Hund. Wenn ich irgendwie so schnell, dann läuft die einfach mal unbedacht über die Straße, und sonst weiß sie ganz genau, nee, ich bleibe hier auf dem Fußgängerweg, Frauchen ist bei mir, weiß ganz genau, okay, ich werde sofort zurückgerufen. Und wenn ich mit dem Kopf nicht da bin, sind die Tiere es auch nicht. Und ich glaube, dass es auch so mit Spielerinnen ist, dass die Spielerinnen ganz genau merken, ist die Trainerin auf dem Punkt da, oder hat die mal einen Versprecher drinne, oder ist irgendwie bei der Aufstellung woanders, oder das ist total enorm wichtig. Und ich glaube, dass ich in dem Bereich sehr fokussiert bin, egal was um mich rum vielleicht in meinem Privatleben ist, bin ich auf dem Punkt da, wenn es mich braucht.
Und dass du trotzdem mal überzogen hast. Ich erinnere mich an eine Aussage von Michael Turk, der lange in Mainz unter Jürgen Klopp gespielt hat. Und Klopp als ja einer wahrscheinlich der emotionalsten Trainer auf diesem Planeten, die es gibt, der dann gesagt hat, ja, irgendwann ging mir dieses geil, 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 immer geil, auch dann mal auf den Sack. Also da spürt man dann auch als Spieler, wenn das dann too much ist, was der Trainer macht. Hattest du auch so einen Moment mal, wo du bei dir gemerkt hast, oh, jetzt sollte ich wirklich mal runterfahren, weil es dir selbst an dir aufgefallen ist?
Ja, auf jeden Fall, aber eher geht's dann so an meine Kapazitätsgrenze, so an. Es ist so, dass du auch eine Periodisierung, die hast du ja ganz normal, wenn du mit den Spielerinnen arbeitest im Belastungssteuerungsmanagement, wenn du sagst, okay, jetzt haben wir ein Spiel gehabt, jetzt fahren wir danach ein bisschen runter. Und genau so muss es auch mit den Emotionen sein. Es kann nicht sein, dass wir eine Woche durchfeuern, weil dann ist irgendwann gar nicht mehr diese Relevanz eines Spiels, wenn ich da dann eine emotionale Ansprache mache, aber ich diese Emotionen genauso am Montag nach einem Spiel auf den Platz bringe und am Dienstag und am Mittwoch auch, dann wirkt es irgendwann nicht mehr. Es nutzt sich ab und es kostet sehr viel Energie. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, mal zu erkennen, okay, heute haben wir einen Gegner, den müssten wir, wenn wir einfach konzentriert unser Spiel spielen, müssten wir ihn schlagen können. Und dann muss man vielleicht nicht die große Knallbombe rausholen. Und auch in der Trainingswoche kann man sich dann wirklich punktuell mal auf taktische Dinge fokussieren, die vielleicht um die Umsetzung erlangen. Aber man muss dann nicht auch noch emotional in die Schublade greifen, so Mädels, und wir müssen jeden Quadratzentimeter heute bearbeiten, jeden Zweikampf gewinnen, ihr müsst Gras fressen, ihr müsst nicht nur schwitzen, ihr müsst bluten. Also diese ganzen Sachen, die du dann vielleicht mal beim Spiel rausholst, wo man sagt, okay, jetzt ist es im Playoff oder jetzt ist Pokal-Halbfinale, wo man es wirklich braucht. Und ich glaube, da muss man auch lernen, als Trainer mit seinen Emotionen zu haushalten, für sich, für seine eigene Energie, aber eben auch, dass sich diese Sachen nicht abnutzen. Und so habe ich das, glaube ich, ziemlich gut hinbekommen, ja, eine Periodisierung innerhalb der Woche da reinzubringen. Da ist eine andere Intensität im Abschlusstraining als vielleicht am Dienstag im Training. Und genauso ist es auch, dass man in Wochen auch mal ein bisschen runterfährt, wo vielleicht eine Länderspielpause ist, dass man da dann vielleicht auch mal bewusst Spaß reinbringt, ohne jetzt den Druck und diese Emotionen. Und das ist extrem wichtig für Spielerinnen und für Trainer.
Und wie bereitest du gerade als emotionaler Mensch vielleicht auch mal so eine ganz besonders wichtige, motivierende Ansprache vielleicht für vorm Spiel oder für die Halbzeit vor?
Genau, ich bin immer diejenige, die es total schätzt, ein bisschen Ruhe zu haben vor dem Spiel. Also ich gehe meist joggen und dann bin ich so eine Stunde unterwegs mit meiner Hündin. Ich setze mich auch zwischendurch mal irgendwo hin und dann gehen mir so Dinge durch den Kopf. Und meist suche ich mir immer irgendeinen aktuellen Teaser, ob es jetzt in der Trainingswoche eine Aktion war, die genau das gespiegelt hat, was wir brauchen. Ob vielleicht ein Interview eines Trainers gekommen ist, der ja schon einen hohen Bekanntheitsgrad hat, der irgendetwas gesagt hat, was uns genau in diesem Moment hilft. Oder ob es ein Motivationsvideo ist, was man mal guckt, was man vielleicht vorher reinstellt, auf welches man sich dann bezieht in seine Ansprache, um nochmal die Bilder zurückzuholen in den Kopf. Ich glaube, all das sind Punkte, so da probiere ich immer irgendwie einen aktuellen Aufhänger zu finden, ob es eine Reaktion auf unser letztes Spiel ist, wo vielleicht einige Dinge nicht gut liefen, oder ob es eine Revanche ist gegen diesen Gegner, den wir im letzten Jahr vielleicht nicht gut bespielt haben. Und solche Dinge sucht man sich dann und dann sucht man da den Anker zu den Spielerinnen. Und bislang, glaube ich, hat das immer sehr gut funktioniert. Also wir hatten nie Probleme, in so ein Spiel reinzukommen. Die Mädels hatten Feuer, ja.
Wann bist du denn am emotionalsten als Coach?
Ich glaube, das Emotionalste und das, was am meisten emotionalisieren soll, hebe ich mir auf, wenn wir in die Kabine gehen nach der Erwärmung. Dann passiert nicht mehr viel, da gibt es keine großartigen taktischen Instruktionen mehr. Da wird einfach nur noch mal das gesagt, was im Fußball eigentlich das Wichtigste ist. Und das ist nämlich, ja, eigentlich mit welcher Intensität wir dieses Spiel angehen. Und dann ist es egal, wie man anläuft, ob man richtig anläuft. Machst du es mit Überzeugung? Funktioniert's. Und das ist etwas, was man eigentlich bei jedem Gegner auf den Platz bringen muss. Und solche Punkte, die jetzt vielleicht nochmal extrem emotionalisieren und eben dafür sorgen, dass wir alles mit einer hohen Intensität machen, bewahre ich mir bis kurz vorm Rausgehen auf, dass sie genau diese Worte vielleicht noch im Kopf haben, wenn dann wirklich tatsächlich angepfiffen wird.
Jetzt bist du ja mittlerweile schon eine sehr erfahrene Trainerin. Das war nicht immer der Fall. Irgendwann auf einer zurückliegenden Station hast du mal gemerkt, oh, das war jetzt zu viel Motivation von dir?
Genau. Man muss halt so ein bisschen wissen, okay, wann brauchen die Mädels einen zusätzlichen Punch in Bezug auf Emotionen und wann brauchen sie vielleicht auch ein bisschen Sicherheit? Also wann sind sie vielleicht schon von der Situation verunsichert genug, weil sie sich selber so sehr unter Druck setzen? Und wann ist es vielleicht notwendig, von außen noch mehr zu pushen? Das ist von Spielerin zu Spielerin unabhängig, abhängig, was sie brauchen, aber eben auch von der Situation her abhängig. Und da war es schon auch so, dass ich in einigen Situationen vielleicht auch mal zu viel reingegeben hatte, wobei ich in Deutschland immer eher sehr erfahrene Mannschaften im Frauenbereich, in Kloppenburg auf jeden Fall trainiert, die schon damit gut umgehen konnten. Da habe ich es nur gemerkt, dass zum Beispiel nach einer Niederlage ich nicht verstehen konnte, wie Spielerinnen überhaupt noch lachen konnten. Aber sie haben dann einfach Freundinnen vielleicht in der anderen Mannschaft gehabt und wollten sich kurz mit denen austauschen, weil sie sich im Jahr vielleicht auch nur zweimal sehen bei diesen Spielen, weil sonst einfach die Möglichkeit nicht ist. Und da hatte ich noch sehr, sehr wenig Verständnis für die Bedürfnisse anderer und dass nicht jeder vielleicht es so verbissen sieht wie ich, was natürlich auch positiv ist in der Mannschaft, weil wenn jeder eine Woche leiden würde nach einer Niederlage, so wie ich es zeitweise immer noch tue, ist das natürlich auch nicht positiv für so eine Mannschaft. Und deswegen kann ich mittlerweile viel besser akzeptieren, dass auch Mädels andere Umgänge mit der Situation haben und weiß es sogar zu schätzen, dass genau das eben die Qualität einer Mannschaft ausmacht. Und da war es so, dass eine Spielerin nach dem Spiel mit einem Tablet ein Siegerfoto von der anderen Mannschaft gemacht hat, bei uns auf dem Platz. Und ich da habe das gesehen und da bin ich da zu dahin und habe gesagt, so pass auf, und wenn du nochmal ein Bild machst, dann gebe ich denen danach das Tablet als Puzzle zurück. Und dann habe ich gedacht, okay, Imke, war wahrscheinlich nicht die beste Aussage heute. Und am nächsten Tag bin ich dann auch wieder sehr reflektiert und habe gesagt, hey, pass auf, in der Situation, wir haben unglücklich verloren, ich war einfach sehr emotionalisiert, war natürlich nicht die richtige Art und Weise. Und ich glaube, da bin ich mittlerweile wirklich schon auch, ohne dass ein Co-Trainer mich zurückhalten muss, mehr bei mir und sage, okay, komm, lass ein bisschen Zeit verstreichen und morgen ist es wahrscheinlich auch halb so schlimm. Und wenn immer noch, dann kann man das auch mit einer anderen Wortwahl regeln.
Du hast dich nach 3 Stationen bei den Männern jetzt bewusst wieder für die IB Frauen, für eine Frauenstation entschieden. Warum?
Ja, genau. Ich war ja zuletzt bei Viktoria Köln als Co-Trainerin aktiv. Und habe dann festgestellt, dass einfach dieser Job als Co-Trainerin ja nicht meinen Ansprüchen an einen guten Job erfüllt und dass ich eigentlich diejenige bin, die Entscheidungen treffen möchte, aber auch diejenige bin, die für Entscheidungen gerade stehen möchte, im positiven wie im negativen Sinne. Genau, vor allen Dingen auch den Umgang innerhalb einer Mannschaft zu bestimmen, wie man, also diese Kultur vorzuleben, das kann man eben als Cheftrainer ausschließlich. Und für mich ist es sehr wichtig, dass wir einen familiären Umgang pflegen und eben auch einen Umgang, der von Freude und Spaß geprägt ist, weil wir dürfen immerhin was ausüben, was einfach die schönste Sache der Welt ist. Wir dürfen Fußball spielen, wir dürfen als Mannschaft, dürfen wir uns ja Ziele vornehmen und diese probieren zu erreichen und gemeinsam auf einem Weg uns menschlich wie auch sportlich entwickeln. Und das ist etwas, was nur mit Spaß und Freude auch funktionieren kann. Und das war für mich so, dass ich diese Kultur in einer Mannschaft selber herstellen will. Und dann war für mich klar, ich möchte aber gerne in diesen professionellen Strukturen bleiben, wie sie auch bei Viktoria Köln waren. Also ob es mit GPS-Geräten ist, ob es mit Aufnahmen des Trainings ist, ob es mit einem Staff ist, wo wirklich jeder auch seine Aufgabe hat. Und dann war für mich klar, wenn ich in diesem Bereich, wo diese professionellen Strukturen wie in der dritten Liga herrschen, sind, da habe ich meine Chance, als Cheftrainerin in dem Bereich angeheuert zu werden, als eher gering angesehen und habe dann gedacht, okay, aber der Frauenfußball ist total im Vormarsch, die Professionalität zieht endlich auch wirklich ein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich könnte mir sehr gut wieder vorstellen, weil das auch meine damaligen Beweggründe waren, überhaupt in den Männerfußball zu gehen, weil ich eben nicht für Dinge kämpfen wollte, die selbstverständlich sind, dass man eben, wenn man von Kloppenburg nach Hoffenheim fahren muss, dass man dann eben einen Tag vorher anreisen kann und nicht erst am Spieltag, weil wenn man vorher 10 Stunden im Bus sitzt, dann kann das Spiel nichts werden. Und wenn man in einem 8-Zimmer Jugendherberge schläft und jeder muss mal in der Nacht auf Klo, dann macht, glaube ich, keiner ein Auge zu. Und um solche grundlegenden Dinge zu kämpfen, und da geht es gar nicht um also finanzielle Gleichstellung, es ist ging da weit, weit davon weg, sondern einfach um tragfähige Strukturen, die eben ein einigermaßen professionelles Fußballspielen ermöglichen. Und so habe ich dann damals mit Martina Voss gesprochen, also Voss Tecklenburg, und habe zu ihr gesagt, Martina, ich könnte mir gut vorstellen, zurück in den Frauenfußball zu gehen. Ist jetzt relativ später Zeitpunkt schon gewesen, das war im Juni. Und dann hatte sie gesagt, ich höre mich mal um und wenn ich was höre, gebe ich dir Bescheid. Und wie es der Zufall wollte, hatte Sandra Betschert, unsere General Managerin, damals eine Trainerin gesucht und sich bei Martina Voss Tecklenburg gemeldet, weil sie damals ihre Nationaltrainerin war in der Schweiz. Und so hatte sie dann den Kontakt hergestellt und Ja, dann hat Young Boys haben mich sehr überzeugt mit dem, wie sie es vorhaben und was für Strukturen ich hier vorfinde, so dass ich dann gesagt habe, genau das ist das, wie ich arbeiten möchte.
Und Sie wollten bewusst eine Frau oder wäre auch ein männlicher Trainer möglich gewesen? Weil es gibt ja immer noch mehr männliche Trainer auf Niveau Frauenbundesliga, in der ABSL, in der Schweizer Super League etc.
Ja, ich glaube, es war kein Ausschlusskriterium, dass sie gesagt haben, keine Männer. Aber es war schon so, gerne auch eine Frau. Aber letztlich ging es halt um Qualität. Und ich glaube, dahin müssen wir kommen, dass diese Debatte Mann-Frau einfach aufhört, sondern dass man sich für den qualitativ besten Trainer entscheidet. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass ich jeden Verein, der einen Trainer sucht für eine Männermannschaft, ich kann es sehr gut nachvollziehen, warum sie vermeintlich eher dazu neigen, männliche Trainer einzustellen, weil ich da ein sehr gutes Gespräch hatte mit einem sportlichen Leiter, der mir damals sehr offen sagte, ich finde dich als Trainertyp total interessant. Ich mag die Art, wie du Fußball spielen lässt. Ich glaube, dass du ja sowohl rhetorisch oder eben auch fachlich, aber auch methodisch-didaktisch aufgrund meiner Ausbildung, an Sportbio habe ich ja studiert und habe mein Referendariat gemacht als Lehrerin, wo man natürlich auch einen guten Handwerkskoffer mit an die Hand bekommt, wie man vielleicht Sachen methodisch oder didaktisch rüberbringt. Aber er sagte halt eben, dass es schon einfach so ist, dass der Männerfußball durchzogen ist von schon einer macho oder männlichen Attitüde, die gerade wenn es zum Beispiel um Jungs geht, die wahrscheinlich auch noch einen Migrationshintergrund haben und ein anderes Rollenbild der Frau, für die Akzeptanz einer Frau immer noch schwieriger ist. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, da sind wir ein bisschen vorsichtig. Gleichzeitig geht es ja auch immer, auch wenn so ein sportlicher Leiter die Entscheidung trifft, eine Frau anzustellen, geht es ja auch darum zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, hängt vielleicht auch mein Job daran. Und er sagt, er macht sich darüber Gedanken, wenn er einen Trainer einstellt, hat er vielleicht einen Sprachfehler? Ist er dick? Hat er rote Haare? Geht der komisch? Also alle Angriffspunkte, die mögliche Angriffspunkte sein könnten, ob für Spieler oder für Fans, aber eben auch für Sponsoren, möchte er umgehen. Weil gerade auch Sponsoren, die viel Geld da reingeben in dieses ganze System, die wollen ja auch, die wollen Erfolg haben. Und wenn es dann nicht läuft, dann kann man eben leicht sagen, ja, aber wie kannst du auch eine Frau? Und die sind wahrscheinlich selber dann meist noch ein bisschen älter, auch dadurch eben anders sozialisiert, haben vielleicht auch noch ein anderes Rollenverständnis. Und sich damit so in so eine Gefahr zu begeben, das kann ich schon in Zügen nachvollziehen. Ich glaube, das war genau deswegen eben, ja, bin ich sehr dankbar für Vereine, die Courage haben, die das Rückgrat haben, die wirklich sagen, okay, uns geht es einzig und allein um die Qualität und wir überzeugen uns von dem Menschen, wir überzeugen uns von der fachlichen Expertise und treffen dann unsere Entscheidung. Aber dann muss da wirklich auch ein Verein hinter dieser Entscheidung stehen und sich auch eben mit möglichen negativen Folgen dieser Entscheidung auseinandersetzen und dann auch im Vorfeld sich dann ganz klar dazu bekennen, okay, wir sind überzeugt davon, dass dieser Mensch ein guter Trainer ist mit all seinen Kompetenzen, die er mitbringt, so dass wir auch dann, wenn es vielleicht eben aus verschiedenen Gründen nicht so gut läuft oder Spieler damit nicht klarkommen und uns ganz klar auf die Seite des Trainers stellen. Und ich glaube, dass ein Verein sich dazu durchringen kann, ist, glaube ich, gerade in diesem schnelllebigen Fußballgeschäft noch sehr schwer. Und da muss, glaube ich, auch in Sachen Scouting von Trainern und eben auch Auswahl von Trainern, muss das alles noch auf ein anderes Niveau gehoben werden, dass eben Frauen dann auch wirklich, ja, die Führungsmenschen in einem Club überzeugen können mit ihrer Menschlichkeit und ihrer Kompetenz als Trainer.
Und das war ein sportlicher Leiter erste Bundesliga oder zweite Bundesliga?
Zu dem Zeitpunkt in der dritten Liga.
Also mutmaßst du dann wahrscheinlich auch, dass in den nächsten 10, 20 Jahren wir noch keine Bundesliga-Trainerin im Männerfußball sehen werden?
Also ich glaube schon, dass da ein starkes Umdenken stattfindet. Ich glaube, das geht einher mit der gesteigerten Qualität des Frauenfußballs, weil vorher wurde ja immer, ja, wie soll so eine Frau, die diese Art des Fußballs spielt oder dort trainiert, wie soll sie unsere Männermannschaft besser machen? Und ich glaube, mittlerweile sieht man, dass dort auch ja wirklich das Niveau einfach so enorm gesteigert wurde, ob im athletischen, aber eben auch im technisch-taktischen Bereich, dass man wirklich sagt, okay, die Frau hat was drauf, weil man sieht, dass sie auch eine Frauenmannschaft zu Höchstleistungen bringen kann. Und ich glaube auch, dass insgesamt, und ich glaube, das merken wir alle, ich bin weit weg davon, feministische Züge zu haben. Mir geht es ausschließlich um eine angestrebte Gleichberechtigung, nicht finanzieller Natur, aber für gleiche Arbeit, gleiches Geld. Wenn ich Trainerin in der ersten Bundesliga Männer bin, die Einschaltquoten stimmen und wir gut performen, möchte ich das Geld bekommen, was eine erste Bundesliga Trainer hat. Aber es kann nicht sein, dass eine Frau in der ersten Bundesliga, die in der Frauenfußball-Bundesliga Trainerin ist, das Geld wie bei den Männern erhält. So, darüber reden wir gar nicht. Aber ich glaube, dass so dieser Umschwung so langsam eintreten wird, weil die Menschen anders sozialisiert werden, weil die Menschen früh lernen, okay, Fußball ist nicht nur männerdominiert und es sind nicht ausschließlich Attribute, Durchsetzungsvermögen, stark sein, hart sein. Das sind keine Attribute, die ausschließlich dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, sondern es ist unsere Sozialisation, die uns das glauben lässt. Und ich glaube, wenn jetzt die jüngere Generation nachwächst, die wahrscheinlich ein bisschen offener erzogen wird, die könnten sich dann, glaube ich, eher dazu durchringen, zu sagen, okay, eine Frau kann es genauso gut. Und ich glaube, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es in 10 Jahren auf jeden Fall der Fall sein kann. Aber die Entscheidungsträger, da muss noch eine Generation neu heranwachsen, bis das denn wirklich der Fall ist.
Hast du denn in der Regionalliga oder in deiner Oberliga-Zeit bei den Männern in Kloppenburg weniger verdient, als du es gehabt hättest, wenn du ein Mann als Trainer wärst?
Ja.
Das schon, ja. Ja.
Bin ich mir 100% sicher, wenn ich die Zahlen vergleiche mit Trainern, die ich alle auch persönlich kannte, habe ich auf jeden Fall, natürlich war es bei Kloppenburg ja auch der Fall, dass wir kurz vor der Insolvenz standen und letztlich es den Verein ja auch nicht mehr gibt. Deswegen kann man es natürlich auch darauf denn zurückführen. Aber auch bei den Sportfreunden Lotte war es definitiv so, wenn ich mit Trainern Ismail Atalan oder anderen gesprochen habe, die kurz davor Trainer waren in der gleichen Mannschaft, in der gleichen Liga, waren es auf jeden Fall ganz andere Zahlen, die dort geflossen sind. Aber ich muss schon sagen, bei Viktoria Köln haben die es schon wirklich. Olaf Janssen wollte mich gerne als Co-Trainerin haben, weil er überzeugt war von meiner Qualität, gerade im analytischen Bereich, von Gegneranalyse, eigener Analyse. Und da hatte ich schon das Gefühl auch, dass das honoriert wurde in Form des Gehaltes, ja.
Und bei Lotte, um wie viel Prozent Unterschied reden wir da? Kannst du das irgendwie in Zahlen einschätzen?
Ja, kann ich. Also das ist schon ein Viertel dessen gewesen.
25% von dem männlichen Gehalt hast du nur angeboten bekommen.
Ja. Wahrscheinlich auch, weil der Mäzen sich ein bisschen zurückgenommen hatte. Ne? Das kann man dann wahrscheinlich auch immer mit externen Faktoren noch begründen. Aber Fakt ist, dass es so war. Ja.
Und du hast die Chance trotzdem beim Schopf gepackt, weil es halt Regionalliga ist. Gell? Du da die sportliche Chance halt einfach gesehen hast. Und egal für wie viel Geld oder ich bringe auch noch 200 Euro mit im Monat, ist mir egal wahrscheinlich, oder? War so die Einstellung.
Genau, es war so die Sache. Es ist keine Chance, also ergreife ich sie. Man hofft ja immer, oder? Dass man als Trainer schon viel Einfluss nehmen kann, dass man was entwickelt. Aber gleichzeitig ist eben auch nicht mehr so viel investiert worden in diesen Club, ob an Spielergehältern. Und deswegen dann war es schon schwierig, dieses Niveau, was sie davor, auch als sie noch dritte Liga gespielt haben, wirklich auf den Platz zu bringen.
Ja. Ja, und du wurdest dann irgendwann in Lotte dann auch beurlaubt. Ein unvollendetes Werk, ja, kann man das dann vielleicht das Engagement in Lotte nennen? Wie beurteilst du jetzt im Nachgang, im Rückblick die Station Sportfreunde Lotte?
Ich muss sagen, das hat mich ganz schön Federn gekostet. Also ich habe da emotional schon dran zu knabbern gehabt. Das war meine erste Freistellung. Ich hatte nie damit gerechnet, dass mich sowas ereilen könnte, weil ich immer sehr überzeugt davon war, dass ich ja sowieso Herzblut reingebe, aber eben auch aufgrund meiner rein fachlichen Qualifikationen, die ich mir erarbeitet habe, da schon auch, dass man zu schätzen weiß, was ich mache und wie ich es mache. Und von daher war ich dann schon sehr angefasst davon, dass letztlich die Entscheidung so getroffen wurde, ja, das an der Trainerin festzumachen, dass die sportlichen Ergebnisse an der Trainerin festgemacht wurden und eben nicht vielleicht an dem Etat, der wirklich ein Drittel dessen war, was mir zu Beginn der Saison versprochen wurde. Sie hatten es dann mit Corona begründet. Und das sind Dinge, wo ich dann gemerkt habe, wie abhängig man als Trainer ist. Und diese Abhängigkeit war für mich wirklich sehr schwer zu akzeptieren und hat mich aber auch stärker gemacht und vor allen Dingen auch reifer gemacht und hat mich eben einschätzen lassen, was wirklich eine Chance ist und was eben nicht. Weil du als Trainer eben immer darauf angewiesen bist, dass die Etage über dir wirklich gute Entscheidungen trifft, dass sie gut einschätzen können, wie du arbeitest, dass sie nah dran sind und dann eben auch, dann kann ich besser mit dieser Entscheidung leben. Wenn mir gesagt wird, hey, pass auf, dein Spielstil und so, wir glauben, das passt nicht zu unseren Spielern. Also wenn es auch irgendwie noch eine Begründung dazu gäbe oder wenn wirklich jemand einschätzen kann, was sind mit dieser Truppe realistische Ziele? Und wenn die Zielvorstellung klar ist und ich sage, ja, ich sehe auch das als realistisches Ziel an und dann möchte ich auch daran gemessen werden. Aber solche Dinge waren in Lotte unter der Führung, die wirklich total, ja, aus ganz anderen Bereichen, die kamen aus der Wirtschaft und die haben letztlich über mein Schicksal entschieden. Das war etwas, diesem Urteil wollte ich mich nie wieder hingeben, sondern ich wollte sagen, okay, ich bin damit einverstanden, wie die Führung Fußball sieht, wie wir über Fußball diskutieren können. Das war auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der mich dazu jetzt bewogen hat, hier bei den beim Berner Sportclub anzuheuern, weil sie wirklich genau mir dieses Gefühl vermittelt haben, dass sie eben gut aufgestellt sind in der Führung. Und das hat sich jetzt mehr als bewahrheitet.
Und würdest du dieses Engagement, wenn du das alles gewusst hättest, mit Lotte, würdest du es dann trotzdem wieder machen? Noch nicht antworten, denn die Antwort gibt's dann gleich im zweiten Teil. Und über die eBay-Frauen werden wir auch noch sprechen, denn ihr kontrolliert in Anführungsstrichen eure Mädels per App. Warum, was es damit auf sich hat und noch viele andere spannende Themen gibt's dann beim nächsten Mal im zweiten Teil. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, liebe Imke Wibbenhorst, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften, hat mich sehr gefreut und freue mich auf Teil 2. Danke erstmal.
Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Ciao.
Danke, tschüss.
Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de